HR3, der Gast des Tages. Piet Klocke, Comedian, Musiker und zerstreuter Professor.
Er wird am 20. Dezember 1957 in Bremen geboren, wächst aber in den Niederlanden auf. Nach dem Abitur studiert er an der Musikhochschule klassische Gitarre. Danach geht er nach Amsterdam und spielt in verschiedenen Bands. Zurück in Essen gründet er eine Musiktheatergruppe und hat eine neue deutsche Welle-Band namens Gesundes Volksempfinden. Sein Geld aber verdient er mit dem Komponieren von Musik für Theater, Film und Fernsehen. Nebenbei entwickelt er seine Figur des zerstreuten Professors Schmidt Hindemith und tritt gemeinsam mit einer Saxophonistin auf. Mit dieser Figur schließlich engagiert ihn Rudi Carrell für seine Fernsehsendung 7 Tage, 7 Köpfe. Der Startschuss für eine steile Fernseh- und Bühnenkarriere mit unvollständigen Sätzen. Gerade hat der zweifache Vater und leidenschaftliche Fußballfan sein neues Buch veröffentlicht. Kann ich hier mal eine Sache zu Ende?
Ja, in seiner Heimatstadt Essen, da trifft man ihn oft an. Jetzt ist er heute Morgen sehr, sehr früh hier nach Frankfurt gekommen. Guten Morgen, Piet Klocke.
Guten Morgen.
Nun waren Sie ja erstaunt, was zu früher Stunde schon am Bahnhof los ist in Essen, ja? Sind Sie sonst kein Frühaufsteher?
Eigentlich schon, aber ich fahre nicht früh. Also es war ja, ich bin mit dem Taxi zum Hauptbahnhof gefahren und dachte, mein Gott nochmal, was ist hier los? Hier fahren so viele Menschen herum.
Kennen Sie denn Frankfurt eigentlich ein bisschen?
Nee, ich weiß nur Appleboy.
Ja, schon mal gut.
Drogen.
Was?
Und Geld.
Geld, ja, auch also nicht mehr Unterwelt, so viel wie früher.
Unterwelt und Geld.
Nicht mehr so viel wie früher.
Nee, das ist klar. Nein, ich war hier auch schon mal im Hessischen Rundfunk, damals beim Jazzfestival. Da habe ich mal moderiert.
Aha.
Ein Jahr vorher hatte Helge Schneider das gemacht und im nächsten Jahr kam ich dran mit meiner Saxophonistin, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr.
Deswegen sind Sie eben vor der Sendung so lange an diesen Plakaten stehen geblieben, ne?
Ja, ich habe gedacht, wo bin ich, wo stehe ich, wann war das? Und es muss wohl schon später gewesen sein. Das ging nur bis 1997 oder so ähnlich.
97, ja, genau.
Ja, und bei mir war es, glaube ich, ein oder zwei Jahre später.
Aha. Gut. Jetzt gibt es ganz viele Frauen in der Redaktion, die wollen über ihre Haarfarbe sprechen. Möchten Sie das, Herr Klocke?
Henna hole ich mir immer noch aus Amsterdam, aus der gleichen Apotheke, die ich anno zwischen den Weltkriegen. Ich habe ja mal in Amsterdam gewohnt, da hat die ganze Band sich, weil eine der Chorsängerinnen auf die Idee kam, es war schon spät abends, wir färben uns jetzt alle mal die Haare mit dem gesunden Henna.
Oh Gott.
Und seitdem mache ich das, weil das ist so schön, wenn man, das ist ja dieses natürliche.
Machen Sie immer, was Frauen Ihnen sagen?
Ja, ich mache immer, das ist besser für einen Mann, wenn man auf Frauen hört.
Aber gibt es die Band noch?
Nein,
aber Sie tragen die Haare immer noch so?
Ich habe.
Aber Sie sind der Einzige, der nach Amsterdam fährt, um sich die Haare dort färben zu färben?
Nein, das mache ich ja nicht. Ich kaufe mir da nur in der Apotheke das, weil das aus so einem Fass dort, das ist so eine ganz alte Apotheke, ein wunderbarer Laden, den Mann kenne ich schon seit 1000 Jahren. Und wenn ich reinkomme, holt er schon immer die Kelle und geht zu seinem Fass mit Henna.
Sie müssen schon gar nichts mehr sagen.
Ich muss da gar nichts mehr sagen. Das ist im Rotlichtviertel, da muss man nicht so viel sprechen. Wenn man da spricht, dann kostet das wieder mehr. Nee, das mache ich nicht.
Gut, also Henna, ich habe das einmal gemacht mit einer Freundin in den 80ern und ich finde es ganz toll, dass Sie das noch durchhalten.
Ja, ich
aber
das deswegen,
juckt das nicht auf der Kopfhaut?
Nee,
das hat
ich,
damals
ich,
bei mir ganz... Jetzt, achso, wenn wir mal so ein Mädchengespräch führen können, ja. Ich freue mich ja, dass Sie da sind.
Ja, macht ja nichts.
Das juckt. Juckt.
Nein, das ist eben das, habe ich vorhin vergessen, warum ich es überhaupt mache. Weil es ein wunderbares Gefühl ist, wenn man es gemacht hat.
Wir reden jetzt
dann,
über Haare färben.
Ja, Haare färben. Ganz normales Gespräch in Frankfurt. Es ist dann so, dass man die nächsten 3 Tage morgens aufwacht und man hat schon das Gefühl, als wenn man irgendwie, hätte man eine ganz wunderbare Kopfmassage bekommen.
Mhm.
Das ist der Unterschied zu dem, wenn es also mit chemischen Mitteln versehen ist, dann sollte man die Finger davon lassen. Ich meine, Frauen können ja alles machen, weil bei denen wachsen die Haare, ja, da kann man Sand drauf streuen. Aber bei uns, mit unseren 5 Haaren im Alter, muss man schon etwas vorsichtig sein.
Ja, aber normalerweise versuchen das ja Männer immer zu verbergen, dass sie sich die Haare färben. Also es ist schön, dass Sie so offen darüber sprechen können.
Ich bin auch ganz normal heterosexuell, darf ich ja hier in Frankfurt mal sagen.
Ja. Hier darf man das sagen. Aber Sie haben tatsächlich familiäre Wurzeln in Holland.
Ja, ist richtig. Also die väterliche Seite ist oben bei Haarlem ansässig gewesen. Meine Mutter ist Französin, also ich habe so eine komische Mischung im Blut.
Aber geboren sind wir beide in Bremen.
Richtig.
So, sonst haben wir keine Gemeinsamkeit mehr. Ne? Schön, dass Sie da waren.
Nö, ich finde Sie aber ganz sympathisch.
Ja?
Mhm.
Macht ja nichts, Sie sind der Erste. Was freut mich, das mal zu hören. Ich war ein bisschen besorgt, ob jetzt unsere Sendezeit reicht.
Ja.
Also der Sonntag, da lassen es die Leute ja eh mal ein bisschen ruhiger angehen. Und da dachte ich mir, lade ich mal den Piet Klocker ein.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sonst hat man immer diese Schnellsprecher. Mhm. Und die Gefahr besteht ja bei Ihnen nicht so.
Nö, ich bin ja, wie Sie merken, geradezu ein Sonntagssprecher. Also ich bin nicht aufgeregt und hampel herum und sowas. Also ganz normal eigentlich.
Große Gelassenheit bei Ihnen, Piet Klocker. Und gleich sprechen wir über Ihr neues Buch. Kann ich hier mal eine Sache zu Ende? Piet Klocker ist unser Gast des Tages. Und es gibt Autoren, die bringen jedes zweite Jahr ein Buch auf den Markt. Bei Ihnen hat das etwas länger gedauert. Es gibt nach 10 Jahren ein neues Buch von Ihnen. Was ist das für ein Werk?
Ja, ist ein Sammelsurium. Ich habe halt die letzten 2 Jahre da gedacht, schreib das doch mal alle auf, was so in letzter Zeit mal dir eingefallen ist und was du so gemacht hast. Und deshalb.
Ja, wenn man manchmal nur so 2 Sätze auf eine Seite schreibt, dann kommen auch einige Seiten zusammen.
Ja, ich habe von vielen gehört, sie wollen auch mal selbst was reinschreiben. Da habe ich gedacht, lass mal ein bisschen Platz.
Aber Sie sagen es jetzt so locker, es sei ein Sammelsurium. Ich hätte es natürlich vielleicht etwas vorsichtiger ausgedrückt, etwas künstlerischer. Also es als Aphorismen bezeichnet, als so ein bisschen Tagebuchcharakter hat man zwischendurch. Man hat das Gefühl, man kennt sie ein bisschen besser.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ja sehr viel private Dinge. Also ich habe da alles reingelegt, einfach mal, was ich so im Kopf hatte in den letzten 2 Jahren. Auch ohne Rücksicht auf meine, ich nenne das mal Kunstfigur, die man so vom Fernsehen kennt.
Das überrascht mich jetzt, dass Sie schüchtern sind. Sie sind doch beim Fernsehen.
Ja, man sieht ja auch manchmal, ich habe ja beim Fernsehen auch schon so viel Mist gebaut. Man sieht schon, dass ich da ganz schön unter diesem Stress dann
Sie doch
stehe.
Nicht. Bei Ihnen ist doch alles gut gelaufen, oder habe ich das jetzt falsch
gemacht? Naja. Gut gelaufen. Vielleicht sind da ein paar Sachen gut gelaufen, aber ich habe auch schon ganz harte Dinge da erlebt, wo ich irgendwie dachte, mein Gott nochmal, hast du das unterschätzt. Das ist schon ein harter Stress bei manchen großen Sendungen.
Aha. Meinen Sie jetzt den Druck?
Ja, ich bin ja nicht aufgeregt, aber ich hatte zum Beispiel mal eine Wetten-Dass-Sendung.
Ja, da habe ich sie das erste Mal richtig wahrgenommen.
Ja, ich war 2-mal bei Wetten-Dass. Die erste war schön und die zweite...
Bei dem einmal hat keiner so richtig gelacht.
Nee, deswegen, da komme ich in diesen Saal rein, ich kann das ja mal kurz erzählen.
Oh, schlimm.
Und ich habe da keine Agentur, niemanden, der mich da begleitet hat, der mal hätte aufpassen können. Ich hatte keine Probe gemacht, nichts. Ich wurde also nur von außen in die Zuschauermenge geschickt und mir hat niemand gesagt, dass zur gleichen Zeit aus einer vorigen Wette oder was die da hatten. Ich habe die Sendung überhaupt gar nicht da oben verfolgt. Ich habe da irgendwie ein Schnittchen gegessen und kam dann runter. Herr Klocker, Sie müssen jetzt auftreten. Ich sage, ja wunderbar, wo ist mein Rednerpult? Und dann gehe ich da auch so locker hin. Das regt mich nie auf. Aber ich komme da hin und denke auf einmal, wieso gucken die mich nicht an, die Zuschauer? Hallo, ich bin's doch, euer Piet. Plötzlich sehe ich ungefähr 12 Meter links von mir, sitzt auf einem Rad Till Schweiger mit praktisch freiem Oberkörper, ich glaube ein Unterhemd hat er an, und dreht da so seine Runden und schwitzt. Das ist doch ganz klar, dass die Zuschauer da hingucken.
Nein, intellektuelle Frauen hätten natürlich zu Ihnen geschaut, Herr Klocker.
Also Frauen, da würde ich aber mal sagen, in dem Fall kann man das ja als ganze Gruppe sehen, da würde doch jede Frau guckt sofort dahin, mein Gott, wie weit sind die Brustwarzen denn schon? Und dann versuchen sie mal dagegen die Zuschauer, ich lebe ja von der Improvisation auf der Bühne. Das heißt, ich hatte mir ungefähr 5 Worte aufgeschrieben und an denen improvisiere ich mich.
Das ist ja weniger als mein Vater beim 60. Geburtstag. Sie müssen doch so ein ganzes Programm haben oder Autoren, die irgendwo Sie heimlich schreiben.
Nein, ich habe weder Autoren noch irgendwas anderes. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und das war in der Sendung so, ich hatte mich da einigermaßen vorbereitet und komme dann in so eine Situation und die können Sie dann nicht mehr wegretten. Ich kann ja nicht nach Hause laufen. Hilfe, Mami. Da ist der Till.
Auf einem Fahrrad mit nacktem Oberkörper.
Der fährt da neben mir Fahrrad mit nacktem Oberkörper und keiner hört mir zu. Oh, weil Mann. Sie dürfen ja nicht vergessen, so
ein... Und es ist noch nicht mal was Trauriges gewesen. Ich dachte jetzt, ich hatte in Erinnerung, es wäre irgendwas ganz Schlimmes gewesen.
Nein, nein.
Und denken Sie dann in dem Moment nur an diesen Text oder denken Sie an den nächsten Lacher? Haben Sie dann auch Angst? Und
gar
kommt
nichts.
Dann gar
nee,
nichts?
Nee, Angst habe ich natürlich nicht. Wovor denn? Aber es ist einfach so, ich weiß dann, ich bin dann nicht gut, weil mein Kopf überwiegend damit beschäftigt ist, die Situation und ob da vielleicht noch mal jemand kommt oder hört der auf oder kann ich mal eben rüber gucken, hört der jetzt auf zu radeln, hat der selbst gemerkt, dass ich da irgendwie, da gehen so viele Dinge in meinem Kopf vor, da kann ich nur so leise gehend meiner Arbeit nachgehen. Mhm. Und so schlecht wurde das dann natürlich auch. Ne?
Hilfe, Mami, da fährt der Till neben mir Fahrrad. Ah, wunderbar. Piet Klocke ist unser Gast des Tages heute, als Musiker sehr erfolgreich, anders als bei diesem Wetten-Dass-Auftritt. Aber na gut, vielleicht ist er der nächste Kandidat, um diese Sendung dann doch noch zu retten. Unser Gast des Tages heute ist der Mann mit den roten Haaren, die ihm immer so zu Berge stehen und der ganz langsam manchmal seine Sätze zu Ende oder gar nicht zu Ende spricht, Piet Klocke. Und Sie waren ja viel und sind auch noch viel als Musiker tätig. Sie haben ein Studium der klassischen Gitarre absolviert, dann natürlich viele Auftritte im Fernsehen und zurzeit stehen Sie eigentlich wieder mehr auf der Bühne. Das heißt, Sie haben beruflich mehrere Standbeine?
Ja, ich bin ja sehr lange Zeit eben nur als Filmmusiker tätig gewesen und habe dort meine Brötchen verdient. Hat auch großen Spaß gemacht. Das war die Zeit, wo dann auf einmal sehr viele Privatsender dazu kamen. Also man hatte dann mehr zu tun, was aber nicht hieß, dass das Niveau sich damit auch angehoben hätte. Es war schon so, dass wirklich dann Dinge, die lange Zeit einfach mal brauchen, wenn man Qualitätsanspruch hat an Filmmusik, dann dauert das halt ein bisschen. Ich kann da nicht mit den Prager Symphonikern arbeiten und kann denen sagen, ich brauche das aber in 2 Tagen und so weiter. Das will alles arrangiert werden und so weiter. Auf jeden Fall wurde das dann immer kürzer und es sollte Hollywood sein, aber es durfte nichts kosten und musste übermorgen fertig sein. Und da war ich froh, dass ich immer schon Musiktheater so als mehr oder weniger Hobby im Hobbybereich hatte. Und da auch immer eine bestimmte Vorstellung von hatte, wie das sein sollte. Aber lange Zeit ging das nicht gut. Und dann auf einmal kam das beste Ergebnis unten raus. Nämlich, ich hatte dann eine Saxophonistin getroffen, mit der habe ich dann ganz alleine gemacht. Anstatt
die so einen schönen Namen hat.
Simone Sonnenschein.
Man denkt ja schon, das ist ein Künstlername. Ne?
Ja, dachte ich auch am Anfang. Ich habe auch den Bassisten, der mir den Namen genannt hat, habe ich gesagt, ja, wie heißt die denn richtig? Auf jeden Fall war ich dann froh, dass ich dann immer mal so Programme in der Schublade schon hatte und dann kam auf einmal ein Anruf eines Bekannten, der mit dem Kölner Comedy Festival was zu tun hatte und da sagte, dann nimm mal deine Saxophonistin und setz da eine Stunde Programm auf. Ich lasse dich einfach mal da 2 Tage in so einem kleinen Theater spielen. Ich sage, ja, auf deine Verantwortung. Dann sind wir da aufgetreten und ich glaube, ich kam nach Hause. 2 Tage später ging mein Telefon ununterbrochen. Oh Gott. Ich dachte irgendwie, was ist denn hier los? Soll ich schon wieder so viel Filmmusik machen? Nein, das waren dann alles Leute, die nun uns dann haben wollten. Und dann fing dann meine Fernsehkarriere mit diesem Typen da an, mit dem Professor an.
Als unkündbarer Professor. Ist das natürlich schön in so einer Leistungsgesellschaft, wo wir immer alle Angst haben müssen, dass wir morgen vielleicht gefeuert werden, wenn wir nicht gut sind. Können Sie sich ja wunderbar mit dieser Figur dann zurücklehnen?
Ich weiß es nicht. Also ich habe sowieso nie Angst. Also ich glaube, wenn jetzt alles zusammenbricht, dann kann ich ja immer noch mit meiner Wandergitarre irgendwo mich hinstellen.
Ja, wirklich, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, so als Freiberufler.
Nein, ich habe ja schon in meinem Leben, also sagen Sie mir irgendeinen Beruf, ich war vom Postboten, was man alles eben so macht, wenn man mal einen Studentenausweis in der Hand hat und geht aber nie in die Uni. Vom Dachdecker über LKW-Fahrer, ich habe schon Schrauben, also deswegen, ich werde dann irgendwas finden. Also von daher habe ich auch nie Existenzängste gehabt.
Und genauso wie Ihnen die Worte auf der Bühne bei einer großen Fernsehshow oder diese Fragmente eben als Professor bei einem Comedy-Festival dann in dem Moment einfallen, so muss man auch dieses aktuelle Buch, kann ich hier mal eine Sache zu Ende, ich betone das wahrscheinlich falsch, ne? Wie würden Sie das denn sagen?
Nee, war richtig.
Kann ich hier mal eine Sache zu Ende denken, reden, was auch immer?
Das sagt er ja auch oft. Ich verstelle jetzt mal meine Stimme. Kann ich hier vielleicht eine Sache zu Ende? Oder kann ich hier vielleicht mal eine Sache zu Ende?
Ja.
Da fehlt ja auch schon wieder was am Satz, aber ich meine, jeder versteht's.
Jeder versteht's, genau.
Ja, ja.
Lesen Sie doch mal was vor, was Ihnen gefällt. Kannst du vielleicht was für den freut sich
ich,
doch.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Sag
Sie
ich
haben mir hier so Eselsohren reingeknickt.
Ja, schlimm.
Also ich kriege das hier.
Vielleicht signieren könnte ich es bei eBay noch.
Da kriegen Sie nichts mehr viel von. Ich bin ja schon so lange ein bisschen aus dem Geschäft
raus. Ach, jetzt reden Sie hinten den Buchdeckel.
Ja, klar. Lesen Sie vor. Ja, weil die Geschichte finde ich ganz schön. Weil wir haben Sonntag und der Buddhist glaubt ja, dass er wiedergeboren wird. Ne?
Ja.
Also meine lieben Hörerinnen und Hörer, ein dem Buddhismus zugewandter, gerade ins Grab hinabgelassener, war drauf und dran, den zahlreichen um ihn herum Trauernden für ihr Erscheinen und auch sonst noch einmal von Herzen zu danken und ihnen zuzurufen, meine Damen und Herren, es war mir wirklich ein sehr großes Vergnügen, beerdigen Sie mich bald wieder. Also ist ein bisschen blöd, aber finde ich schön.
Herrlich. Herrlich. Aber das heißt, Sie haben so ein kleines Notizbuch oder haben Sie immer einen Laptop dabei und notieren das sofort? Weil das sind ja auch so ganz private Momente.
Ja, ich habe mir deshalb damals ein Handy gekauft, weil man da aufnehmen kann.
Also, ja, stimmt. Aber da die Aufnahmezeit nicht so lang ist, sind die Texte hier eher...
Nö, also es geht ja nur darum, dass man eine Grundidee mal... Aber mir fallen ja immer die Sachen entweder beim Autofahren oder in den unmöglichsten Situationen. Und da ist ein Handy ganz gut, zack, draufgedrückt und schon hat man den Haupteinfall dann...
Und haben Sie einen Rhythmus beim Schreiben? Also sind Sie jemand, der ganz früh beginnt oder einen geregelten Tagesablauf hat und dann zu bestimmten Zeiten nur kreativ sein kann?
Das ist bei mir wie einkaufen gehen.
Die Muse küsst Sie so wie...
Ich gehe einfach mal einkaufen dann und dann lasse ich es weg.
Wie Sie die Sätze auch jetzt nur so halb zu Ende sprechen, ist wirklich ganz wunderbar. Lieber Piet Klocke, Ihre Saxophonistin heißt Simone Sonnenschein und kaum sprechen Sie diesen Namen aus, kommt hier in das hr3-Studio ein Sonnenstrahl. Das ist doch wunderbar. Gleich mehr mit Ihnen. Genau, das ist nämlich jetzt meine nächste Frage. Ich will von Ihnen ganz gerne wissen, lieber Piet, können Sie sich eigentlich auch Programme vorstellen, in denen Ihre Figur, die des zerstreuten Professors, überhaupt nicht vorkommt?
Also ich glaube, es wird immer so in dem Bereich dieser Figur bleiben. Da möchte ich auch eigentlich nicht raus. Weil der hat, wenn man da mal ein bisschen sich die Mühe macht, auch näher sich mit auseinanderzusetzen, weil viele reduzieren das ja auf irgendeine sprachliche Brüchigkeit. Und wenn überhaupt, also viele sagen, ich spreche die Sätze nicht zu Ende und so. Das ist ein bisschen einfach. Vielleicht kommt es da ab und zu auch zu. Aber letztlich ist das von der Denkweise und von dem, wie ich da so assoziiere, weil das ja wirklich, ich muss es immer wieder sagen, der größte Teil ist ja improvisiert, ist es doch schon mehr ja in der Tradition von Werner Fink oder auch jetzt mal auf dem etwas massentauglicheren Terrain Jürgen von Manger. Mir hat auch die Witwe von Manger, ich habe ja da mal irgendwie einen Preis, der nach ihm benannt wurde, bekommen auch. Seine Frau war da und die hat gesagt, Herr Klocke, Gott sei Dank, ich bin so froh, es gibt einen Nachfolger. Ich sage, ich bin aber doch nicht Sophie. Doch, sagt sie, ich höre doch genau raus, wie Sie da denken, weil das eben halt ein bisschen so aus dieser
Ruhe. Aber beschreiben Sie doch diese Figur noch mal etwas näher. Wofür steht er denn für Sie noch?
Das ist natürlich zunächst einmal, wie ja Humor häufig auch funktioniert, eine Figur des Scheiterns. Der möchte im Grunde genommen die Dinge erklären und hat auch die feste Überzeugung, dass wenn man die nur be- und durchsprechen würde, zum Beispiel die Probleme unserer Welt und Zeit, dann würde man auch zu einer guten Lösung oder zu einem erfolgreichen Behandeln dieses Themas kommen. Er versucht es immer wieder und er merkt aber dadurch, dass die Dinge, und das ist ja nun unser aller Problem, so vielschichtig sind, kriegt er da natürlich auch nichts gebacken. Das ist so sein großes Handicap. Aber das macht auch Spaß, jemanden dann eben halt da zu beobachten.
Und wir lachen, weil wir ihn beim Scheitern natürlich beobachten. Ja. Es hat vielleicht auch vor unserer Angst ein bisschen, in Anführungsstrichen sage ich das, zu tun, vor Menschen vielleicht, die mehr wissen als wir. Ja. Aber eben auch nicht auf alles Antworten haben.
Genau,
das ist
so
dann
ist
dieser
es.
Reflex.
Ja, weil er ja auch immer so ein bisschen professoral, wie Sie schon sagen, das liegt auch ein bisschen an meinem Äußeren. Ich habe zwar überhaupt nichts mit Lehrern zu tun, also muss ich mal so sagen. Aber ich sehe so ein bisschen pädagogisch aus, könnte, also so ein altertümlicher, den gibt es übrigens heute wahrscheinlich gar nicht mehr so in dieser Form, den Professor. Aber deswegen glaube ich auch, werde ich den immer so beibehalten, weil mit dieser Figur kann man alle Themen durchsprechen. Ich bin ja nicht fixiert
ohne Antworten
auf
geben zu müssen, weil er
ja, so ungefähr. Ne?
Sie Blender.
Ich bin ein ganz bequemer, lahmarschiger Blender eigentlich. Das muss man auch mal hier. Naja.
Also eigentlich ist es ja auch eine ideale Ausstiegsmöglichkeit auf der Bühne. Also wenn man merkt, die nächste Brücke fällt einem nicht sofort ein, dann kann dieses Scheitern natürlich auch ein wunderbarer Spannungsbogen sein für einen knallharten Bruch.
Ja, und deshalb bin ich auch nicht aufgeregt, weil ich mittlerweile mein Gehirn so trainiert habe, dass ich das immer so ein bisschen abfangen kann. Ich kann eine Pause machen, wo ich selbst innerlich sage, um Gottes Willen, wo ist der Weg nach draußen, gedanklich, wie geht's weiter? Und die Leute meinen aber, der überlegt jetzt an dieser angefangenen Geschichte.
Aber das ist ja wie Seiltanz ohne Netz und doppelten Boden. Und ich habe ja vielleicht was bezahlt, sitze im Programm, erwarte was und all das macht Ihnen keinen Druck, das finde ich toll.
Das ist richtig. Nee, weil es auch so ist, dass ich sichere mich schon oft ab. Also das heißt, ich übe zu Hause verschiedene Assoziationswege durch mal. Aber ich
kann man das trainieren?
Das kann man schon machen, indem man einfach mal einen Begriff nimmt, was weiß ich, Wasser, und schreibt mal alles auf, was einem dann dazu einfällt. Ist wie so ein ganz simples kleines Spielchen. Und die interessantesten merke ich mir dann einigermaßen. Und die verfolge ich aber gar nicht, weil mein Gehirn ist auch so mittlerweile fordernd. Die Sachen, die einmal gedacht sind, Wenn ich die dann nochmal erzähle, dann merke ich schon, wie oben im Gehirn irgendeine Synapse anfängt zu gähnen und die Beine hochlegt. Und da denke ich irgendwie, ich muss mich dann immer vor.
Immer nur Tsunami zu denken, ist auch langweilig.
Ja, absolut. Und wenn man das wagt, ist es eben das von 10 Versuchen, da gehen auch immer noch 2 in die Hose. Mhm. Aber ich liebe dieses Risiko einfach so. Ich bin auch deswegen doppelt sauer, dass eben halt so viele, das hat mich, glaube ich, auch die letzten Jahre gekostet. Ich habe ja sehr lange Pause gemacht. Ich musste erstmal überwinden, dass unheimlich viele Leute, die ich gut fand früher, als ich noch nicht so bekannt war, als ich dann erfuhr, wie viele Autoren die haben. Da gibt es einige davon, die haben überhaupt noch gar nichts selbst gemacht, aber die haben es gut präsentiert.
Wer denn?
Keine Ahnung.
Ja, Namen werden hier nicht genannt. Wenn Piet Klocke die Augen geöffnet werden, nach den Nachrichten geht's weiter mit unserem wunderbaren Gast des Tages, dem Comedian Piet Klocke. Piet Klocke, in Ihrer Branche als Comedian und als Musiker keinen Plan zu haben und keinen Plan fürs Leben und keinen Plan für die Karriere zu haben, das ist eher selten. Das sagen Sie ja von sich. Muss man da nicht ein angstfreier Mensch sein? Haben Sie das eigentlich so von zu Hause mitbekommen?
Ja, ich glaube, das liegt daran, weil das hat meine Schwester auch mitbekommen. Wir durften eigentlich das machen, was wir wollten. Also ich habe nach dem Abitur, wie gesagt,
das war ja nicht so doll, ne?
Habe ich mal, habe ich 2 so dieser Scheine, die man da an der Universität machen muss, mal gemacht, um mal zu sehen, wie das so geht. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja wie in der Schule, das wollte ich ja jetzt ad acta legen. Und dann habe ich das auch aufgehört und habe meine weiße Gitarre genommen und ich hatte, glaube ich, 200 Mark auf dem Konto. Und dann bin ich mit so einem Schlagzeuger nach Amsterdam gegangen und wir haben da eine Band aufgemacht und haben in der Wohnung von der Mutter von ihm gewohnt. Die war Jazzpianistin, also auf Deutsch gesagt, die hatte gar kein Geld. Als ich sehe mich dann noch nach Amsterdam kommen, da bin ich damals noch getrennt und da spielte die, und das war überhaupt nicht zum Lachen, im Wimpy. Ich weiß nicht, erinnert sich noch jemand dran? Das war damals sowas wie McDonald's. Genau. Ich kam da rein, ich dachte irgendwie, boah, stinkt da die in einer gefackelten Hühnern. Und da saß hinten in der Ecke.
Die Jazzpianistin spielte.
Ja, das ist nicht traurig. Da spielte die da hinten mit so einem Rhythmusgerät und drückte da mit 2 Knöpfen zwischen Tango und Foxtrot. Aha. Und die Jungs,
zwischen
da
Fritten
achtete kein Mensch drauf. Und wahrscheinlich wurde die da abgespeist mit 2 Schenkeln. Also es ist völlig verrückt.
Ja, da konnten Sie ja schon mal sehen, wo es auch hinführen kann.
Da habe ich innerhalb von 5 Minuten schon gelernt, dass das Leben nicht nur lachende Gesichter für uns vorbereitet hat.
Gut, dass Ronald McDonald das nicht gesehen
hat. Die arme Frau hat sich auch immer in die falschen Männer verliebt. Und die ist immer wieder reingefallen und ist denen dann gefolgt. Also ich sehe die noch immer morgens, wir waren noch nicht ganz wach. Und plötzlich kam sie wieder rein und sagte, ich muss los, ich muss nach Zürich ziehen. Ja, was will man machen? Der Mann halt, ne? Und dann ist die hinterher, dann kam sie nach 2-3 Monaten wieder weinend zurück und Wahnsinn. Und die konnte wirklich super spielen. Also das ist ja in der Jazzmusik, darf man nicht mit Geld rechnen.
Ja, nee, das ist ja das Traurige. Aber haben Sie denn jetzt das Gefühl, Sie machen auch so Wellen durch in Ihrer Karriere großer Popularität? Die kommt ja eben durch diese Fernsehpräsenz. Und da habe ich das Gefühl, da sind Sie momentan eher ein bisschen abstinent.
Absolut, ja.
Freiwillig oder unfreiwillig?
Ich bin ja auch bekannt bei Fernsehschaffenden als der große Absager. Seit bestimmt 5-6 Jahren. Und toi, 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 ich bekomme immer noch Anfragen. Ja. Aber ich habe jetzt schon wieder so viele Sachen in diesem Jahr abgesagt. Ich möchte einfach mich auch weiterentwickeln. Also selbst in dieser Figur, die vielleicht jetzt für den einen oder anderen, wenn man jetzt nur 2 Sachen von dem sieht, dann denkt man auch, das ist das jetzt. Und dann hat man dann halt wieder dieses Raster. Aber ich denke, da sind viele Dinge mit möglich. Da sind fantasievolle Geschichten. Mhm. Wie ist der privat? Könnte man auch mal einen Film oder was? Ich bin da allen Dingen offen. Und ich denke, das muss man einem Künstler, ich nenne mich jetzt mal so, auch zugestehen, dass der sich weiterentwickelt und dass da die Qualität vor allen Dingen auch sehr gern mal gesteigert werden kann.
Künstler haben Vorbilder. Was waren denn Ihre Vorbilder? Vielleicht sprechen wir darüber gleich ein bisschen mehr. Sie haben schon Werner Pfink und Jürgen von Manger erwähnt, lieber Piet Klocke, und auch Robert Gernhardt. Sind die drei so etwas wie Ihre künstlerischen Vorbilder?
Also die ganze sogenannte Frankfurter Schule aus Pardon-Zeiten und so weiter und so fort, das waren ja auch richtig tolle Köpfe, habe ich auch überwiegend verfolgt. Und ich konnte jetzt zum Beispiel mit politischem Kabarett, da habe ich zwar auch sehr viel ferngesehen in diese Richtung, aber da konnte ich manchmal nicht mitsagen, weil ich einfach die Leute gar nicht kannte. Politiker fand ich immer, und das ist heute wahrscheinlich auch noch so ein bisschen bei mir so, ich bin dann immer so menschlich drauf und sage dann immer, wie wird man eigentlich Politiker? Was haben die für eine Kindheit gehabt und was müssen die dafür aufgeben und wie?
Die wollen was verändern, die machen Demokratie lebbar.
Ja, das ist schön, dass Sie das so ausdrücken. Es ist ja auch Sonntag, aber im wirklichen harten Leben von Montag bis Freitag.
Sie glauben also, bei Politikern ist irgendwas schiefgelaufen, wenn er so eine Karriere einschlägt.
Ich bin sicher, bei uns allen ist ja immer irgendwas schiefgelaufen.
Ach komm, nur weil Sie sich mit Fußball dann besser auskennt.
Ich bin jetzt von der Frage abgekommen.
Ja, Sie wollen ablenken. Vielleicht wollen Sie gar nicht über Loriot sprechen. Also es ist schön, immer die Frankfurter Kreativen.
Nein, aber bei mir geht das wirklich durch sämtliche, ich lese von Sloterdijk über, natürlich, wer findet Loriot nicht super? Übrigens, wo wir vorhin gesagt haben, unheimlich viele Leute haben Autoren, also auf Deutsch gesagt, andere Leute, die für Sie die ganzen Sachen aufschreiben. Das stelle ich mir bei Loriot vor, wenn der sich irgendwann, da wird er sofort Förster werden. Also er lebt ja jetzt nicht mehr, aber das kann man sich bei manchen Leuten gar nicht vorstellen. Deswegen, von dieser Figur habe ich viel, von dieser Figur fließt viel in diese Sachen rein, aber umgekehrt auch. Also ich denke mal...
Sind Sie ihm denn mal begegnet?
Ja, wir kannten uns ja ab einer bestimmten Zeit. Der war dann auch im Lustspielhaus, hat er uns zweimal mit der Familie besucht. Da war ich stolz wie Oscar, weil ich dachte, der Meister kommt, macht den Tisch frei.
Und, aber selbst da haben Sie doch dann auch mal Lampenfieber, oder? Wenn Loriot sitzt und sich Ihr Bühnenprogramm anschaut?
Nee, bei dem, was ich da tat, nicht. Ich dachte nur immer, als er das erste Mal kam, weil wir hatten uns verpasst. Ich kriegte da von irgendeiner Zeitung mal irgend so einen Preis. Ich weiß gar nicht mehr, was mit Preisen habe ich es nicht so. Und zu dieser Veranstaltung wollte er unbedingt hinkommen, weil er mich mal kennenlernen wollte. Er hat mich da wohl bei 7 Tage oder Samstagnacht, ich weiß nicht, eine von den beiden Sendungen gesehen und fand diese Figur, wie sich hinterher herausstellte, fast passend für eine seiner Sketche, was ich mir sehr gut...
Wäre ja wirklich schön gewesen.
Ja, das war damals auch schön. Auf jeden Fall, dann war, haben wir uns da verpasst.
Welchen Sketch hätten Sie sich denn vorstellen können?
Ein Klavier. Ich weiß es nicht.
Dicky Hoppenstedt.
Er hat ja auch unheimlich hohen Verklemmtheitsanteil bei seinen Figuren gehabt, weil er eben halt die gutbürgerliche... Naja, auf jeden Fall, dann haben wir uns später kennengelernt. Ich war dann bei ihm zu Hause und so weiter und so fort. Wir riefen uns also 2-3 Mal im Jahr an.
Aber das ist schon was Besonderes dann noch.
Ja, absolut. Einfach wunderbar. Also so ein feiner Humor und so eine Persönlichkeit, er selbst auch, das ist wirklich einmalig.
Und dieses Feine, ist Ihnen das auch wichtig? Weil das merke ich eben im aktuellen Buch auch, sind manchmal so ganz feine und dann doch eben auch respektvolle Momente im Umgang mit sich selbst und mit anderen.
Ich strebe das an.
Und das ist ja eher... eine Ausnahme in dem Genre ganz.
Ja, aber da habe ich wirklich, ich nehme auf das Genre eigentlich keine Rücksicht.
Nun gibt es ja Humor wie von Mr. Bean, der ohne große Sprache auskommt, der auf der ganzen Welt, egal wohin man fliegt, ja, ist ja häufig im Bordprogramm der Flugzeuge immer, funktioniert. Glauben Sie denn, dass Ihr Humor außerhalb des deutschsprachigen Raums auch funktionieren könnte?
Nein, und ich bin aber auch schon einmal mit Saxophonistin, hatte ich einen einstündigen Auftritt in, wo? Amsterdam.
Ach, da gibt's ja Sie nun kommen auch. Ja nun nicht weit, immer die Strecke.
Ja, ich kenne keine anderen Autobahnen. Wegen des Tankens ist das bei mir. Nee, auf jeden Fall. Das lag aber nun daran, dass ich eben halt ein bisschen Holländisch kann und da ging das. Aber ich merke dann in dieser Sprache schon, ich kann da nicht so... komplex assoziieren, das geht nicht, weil mir einfach da ein paar Vokabeln fehlen, also ganz simpel.
Ja, ja, klar.
Nicht, wir sind ja so Denkmaschinen.
Ja, nach Ihren feinen Begegnungen mit Loriot und Ihren künstlerischen Vorbildern müssen wir doch jetzt etwas grober werden, ja? Wir kommen zu Ihren Storchenbein, Fouls und Trikottausch. Gleich mehr mit Ihnen, Piet Klocke, zum Thema Fußball. Ein großer Fußballfan, was ich bei Ihnen jetzt erstmal gar nicht so vermutet hätte. Sie spielen selbst aktiv in Thekenmannschaften, oder?
Ich spiele in 2 Hobby- oder Thekenmannschaften, also Hobbymannschaften nenne ich das mal. Und das ist für mich lebenswichtig. Da sind, ja, ich kann schon sagen, fast alle Altersgruppen drin. Da sind manche, die bringen ihre...
Ach, der Sport ist ein Mittel, auch in Kontakt zu treten mit der jüngeren und auch älteren Generation für Sie.
Das ja, mit schön. Vor allen Dingen alle Berufe und vor allen Dingen, es fragt überhaupt keiner mich zum Beispiel, was bist du, hast du, was für eine Auflage.
Sie werden da doch geschont. Sie kriegen dann die schönen Vorlagen, damit Sie die reinschieben können, damit die örtliche Presse sagen kann,
richtig,
der Piet hat wieder ein Tor geschossen.
Das Schwierige dabei ist nur, wenn mal jemand dabei ist, der von der Presse kommt, muss ich ja sofort fallen, weil die Leute immer denken, Humoristen, die können nicht Fußball spielen. Der stolpert doch bestimmt jetzt gleich.
Der rutscht aus.
Und das passiert mir natürlich auch häufig, aber nicht deswegen, weil ich Humorist bin.
Erklären Sie mir doch mal die Faszination von Fußball. Ich gucke es ja ab und zu auch ganz gerne, aber Sie spielen es ja nun auch, wie Millionen anderer.
Ich komme allerdings auch, bin schon immer mit Sport in Verbindung gewesen. Ich war Handballer.
Aha.
Und dann kam, welche Stadt?
Bremen.
Nee.
Amsterdam. Och, ich dachte mal was anderes.
Es gibt doch keine andere Stadt. Und dann habe ich es eben halt ein bisschen weggelassen, die ganze Sache, und habe mich dann auch vom Handball eigentlich verabschiedet. Aber ich merkte dann, ich brauche Sport und Ballsport und vor allen Dingen Mannschaftssport ist für mich unheimlich wichtig. Also Tennis kann ich nicht spielen, weil ich denke irgendwie, mach bitte das Netz da weg. Ich brauche den Körper,
ich will
den Körperkontakt.
Aber wenn Sie jetzt solche Fernsehproduktionen haben oder auf mehrere Tage ein Bühnenprogramm absolvieren müssen, da muss man doch immer diese Versicherung unterschreiben, wo dann steht, ja, keine gefährliche...
Unterschreibe ich nicht. Wer Handball gespielt hat, für den ist Fußball eine totale Entspannungsübung.
Ja? Ist Handball fies?
Ach, natürlich, was glauben Sie?
So,
also
richtig?
Fußball ist auch ein ziemlich körperlicher Sport. Aber beim Handball geht es wirklich, also das ist
gut, aber Ihre Liebe geht ja sogar so weit, dass Sie da Sessel sponsern, irgendwie im Westfalenstadion und da in so einem Biene-Maja-Trikot dann wahrscheinlich immer sitzen müssen mit so gelb-schwarzen
Strümpfen. Nicht immer sitzen müssen, sowieso nicht, aber manchmal. Ich bin verliebt in Fußball.
Aha.
Also ich gehöre zu der Fraktion, die sich U17 Spiele aus Südamerika angucken.
Oh Gott.
Ja, weil einfach, und man denkt auch wirklich, mein Gott, hat dich jemand mal mit dem Brett geschlagen? Weil es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Ne?
Ja,
aber genau deshalb werden einem so im Laufe der Jahre die filigranen Unterschiede klar. Und es ist einfach, wie unsere deutsche Mannschaft im Moment spielt, ne? Das ist einfach schon fast Ballett, also es ist ein ästhetisches Vergnügen, die Spielzüge zu gucken oder hier Götze.
Es gibt jetzt
Götze
mal welche,
es
ist ja nicht mehr so ein Rasenschach, ja, dass man den Ball annimmt, erstmal guckt, wo ist einer und dann weiterschiebt. Das war ja früher mal so.
Ja, wenn Sie heute die Filme angucken, wo Beckenbauer mitgespielt hat, dann denke ich, ich ziehe mich gleich um und gehe mal da runter.
So, jetzt haben wir heute einen Sonntag und die Frage ist ja, haben Sie so ein Sonntagsritual? Gibt es da irgendwas, was Sie nur sonntags, sonst machen
Bier,
Sie mich nicht
Sie?
Besuchen? Bier, Sex, Freunde. Haben Sie Freunde?
Ich glaube, jeder hat so ein paar. Also es gibt ja unheimlich viele Freunde und das sind keine. Und wenn man mal in bestimmte Notlagen kommt, dann sieht man natürlich sofort, aha, eigentlich hat man nur zwei, wenn überhaupt.
Ja, aber in so einer richtigen Notlage waren Sie noch nicht, oder?
Absolut. Ja, sonst könnte ich ja nicht so viel lachen. Man musste die andere Seite auch kennen.
Ja.
Deswegen
so.
Bedeutet mir auch Geld nicht viel, weil ich war in meinem Leben immer derartig knapp bei Kasse und habe in Wohnungen gewohnt, die höchstens 600 D-Mark kalt kosteten. Als ich Filmmusik gemacht habe, da habe ich in meinem Wohnzimmer hatte ich das Studio.
Praktisch.
Also man kam so, also gerade wenn man so schlank war wie ich, konnte man hinter das Mischpult gehen.
Und noch schnell einen Kaffee.
Ja, und es gibt heute noch, wenn ich die sehe, werden ja ganz selten mal Filme, wo ich mir die Musik zu gemacht habe, wiederholt.
Ja.
Dann höre ich, weil ich habe ein sehr feines Gehör, Gott sei Dank noch.
Die dünnen Wände der
dann
Nachbarn.
Nein, ich höre LKWs, die auf der Straße unten irgendwie überholt haben.
Ja, also haben Sie ein Sonntagsritual, war die Frage. Wenn Sie mir die noch kurz zum Ende der Sendung beantworten können.
Ja, das ist aber, ich habe gar keins.
Nee.
Nö.
Sie sind,
also,
das finde ich sehr angenehm.
Ich gehöre sogar glücklicherweise zu denen, die sonntags mit Leergut vor Karstadt stehen und denken, Scheiße ist nicht auf.
Piet Locke, Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön fürs Gespräch.
Fand ich schön.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin.
HR3.